Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Sario Hushyarikha. Einen Text zu schreiben ist manchmal ziemlich schwierig. Das weiß auch die Hauptperson in Sarah Kilters Stück Mädchenliegestütze. Also versucht sie, sich dem Problem von verschiedenen Seiten zu nähern, und das klappt mal mehr und mal weniger gut. Sie diskutiert mit den Charakteren, die sie ja selbst erschaffen hat. Sind sie authentisch genug? Sind sie sympathisch? Sind sie sehnsüchtig? Kann sie sich damit als junge, aufstrebende Autorin einen Namen machen? Sie gibt ihren Charakteren Anweisungen und versucht so, ihren Schreibprozess in die richtigen Bahnen zu lenken. Auf dem Weg zu einem guten Arbeitsflow und einer Struktur muss sie erstmal Ordnung ins Chaos bringen und endlich vom Prokrastinieren wegkommen.
Prologe können immer erst zum Schluss kommen. Deswegen ist es hier keiner. Prologe kommen immer erst zum Schluss, nachdem man das große Ganze gesehen hat. Ich muss hier mal Ordnung machen. Habe das bei den anderen gesehen, diese Struktur, diese Ästhetik. Da geht ja alles viel leichter. Wenn es übersichtlich ist, dann übersieht man die Dinge endlich. Dann kommt der Prolog von ganz allein. Die haben hier keine Namen, die Figuren. Aber nicht verwechseln mit namenlos, das sind sie nicht. Ich mache das hier für mich. Ist ein Widerspruch, weiß ich. Sich anderen zu erklären, aber in der Erklärung zu sagen, man würde das für sich selbst machen. Als Kind habe ich meinem Pferd geschworen, nie Pferd zu essen. Und ja, ich weiß, dieser ganze Quatsch hier springt von Assoziation zu Assoziation und ihr glaubt, dass das alles keinen Zusammenhang hat. Stimmt aber nicht. Das hier ist höchst logisch aufgebaut. Sprecht mir nicht die Logik ab, das ist so eine Scheiße. Als Kind habe ich mal einem Pferd geschworen, nie Pferd zu essen. Habe ich auch gehalten, das Versprechen. Bin ich auch gewillt zu halten, das Versprechen. Obwohl ich weiß, wie bescheuert das ist. Ich will mir jetzt noch was schwören. Ich schwöre, Algerien nur 3-mal zu verwenden. Ich habe also ein Limit, ein realistisches Limit, aber schon ein Limit, womit ich kein Schindluder treiben kann. Und dieses Algerien steht jetzt symbolisch für noch andere Dinge. Die Prologfetischisten müssen sich dann eben noch ein bisschen gedulden. Der kommt zum Schluss. Wenn ich das große Ganze übersehen habe, dann kommt der Prolog. Besser. Ich streiche das hier alles wieder. Und noch was. Das hier kann ruhig ein bisschen Tempo haben. Laut sein. Laut und schnell. Zügig. Ziemlich zügig. Nicht alles so wegschnarchen. Ratter ruhig mal ein bisschen runter. Also ab und zu. Dann, wenn es eben angebracht ist. Sowas merkt man ja. Mir ist nur wichtig, dass ihr deutlich sprecht. Keine Silben verschlucken. Wenn ihr Hunger habt, erst bitte vorher. Es gibt aber bestimmt auch solche Momente, wo man sich fragt, ist das jetzt angebracht? Nehme ich mit dem Runtergeratter nicht die Tiefe raus? Sei unbesorgt. Tiefe gibt es nicht. Wenn du eine Pause machen sollst, dann steht da, dass du eine Pause machen sollst. Pausen werden nur gemacht, wenn sie explizit verordnet sind. Muss halt schauen, wie es für dich passt, womit du dich am wohlsten fühlst. Du musst dich ja wohlfühlen. Darum geht es doch, ums Wohlfühlen.
Mädchenliegestütze von Sarah Kilter.
Ich brauche einen neuen Schreibtischstuhl. Ich setze mich nicht mehr an meinen Schreibtisch, um produktiv zu sein. Ich brauche einen neuen Schreibtischstuhl, weil meiner beschissen ist.
Menschen, die sagen, sie würden an einem Projekt arbeiten, ekeln mich an. Immer wenn ich mich auf meinen Schreibtischstuhl setze, um an meinem Projekt zu arbeiten, rutscht der Sitz ohne Vorankündigung nach unten. Mit jedem Einatmen ein weiteres Stück. Nachdem ich 5-mal eingeatmet habe, ist er an seinem Minimum.
An seinem Maximum an Scheiße.
Dann stelle ich ihn geduldig wieder hoch, weil ich muss ja endlich mal was zu Ende bringen. Aber dann rutscht der Scheißsitz wieder runter und dann habe ich keine Lust mehr. Manche Sätze schreibe ich dann atemlos, aber Schreiben ist kein Tauchgang. Der Schreibtischstuhl zerstört meine Haltung, das macht ja so keinen Sinn. Um an einem Projekt arbeiten zu können, brauche ich Augenhöhe mit dem Projekt. Wenn mein Schreibtischstuhl mich dann aber zwingt, meine Arbeit zu vertagen, dann werde ich mir selbst auf einmal viel sympathischer. Manchmal glaube ich, dieses Runtergerutsche meines Schreibtischstuhls ist ein Zeichen. Ich soll nicht an Projekten arbeiten, das ist scheiße. Das ist dann immer der Moment, an dem ich sie bitte, mich daran zu erinnern, dass das ja gar keine ernstzunehmenden Probleme sind.
Das sind keine ernstzunehmenden Probleme.
Ich verstehe nicht, wie das zusammengeht. Sich sonst immer so ernst und wichtig nehmen, dann aber die eigenen Probleme mit denen der ganzen Welt vergleichen. Da gibt es nichts zu differenzieren. In meiner Welt gibt es all diese anderen Probleme nicht. Die haben nichts mit mir zu tun. Ich bin nicht schwer krank. Auch meine Mutter liegt nicht im Sterben. Ich bin kein bekennender Jeside aus dem Nordirak und werde auch nicht von Islamisten gefoltert. Mein Gott, jetzt habe ich noch so eine Geschichte aufgemacht. Wollte ich gar nicht. Jetzt ist sie aber da. Und jetzt muss sie bleiben. Wieder etwas lieb gewonnen. Ich muss hier nämlich alles loswerden. Sowas darf ich nur einmal. Beim ersten Mal ist sowas noch legitim. Das darf nicht zur Regel werden. Alles, was im Moment ist, muss hier rein, damit es eine Chance auf Berechtigung hat. Damit ich eine Chance auf Berechtigung habe. Mein Schreibtischstuhl bleibt nicht da, wo er bleiben soll. Und das ist scheiße.
Ich bin problemlos. Ich bin alle meine Probleme los.
Dein Timing stimmt nicht. Nach Problem, habe ich gesagt.
Ach, sorry, mein Fehler.
Mein Schreibtischstuhl bleibt nicht da, wo er bleiben soll. Und das ist scheiße. Das ist mein Problem.
Jetzt?
Mein Gott, ja.
Das ist hier so komisch formatiert. Ändere doch mal die Schriftart. Vielleicht Arial oder Calibri. Das lässt sich hier ja gar nicht entziffern.
Jetzt lies.
Ich bin problemlos. Ich bin all meine Probleme los. Aber man kann an keinem Projekt arbeiten, wenn es einem so gut geht wie mir. Also mache ich mir Probleme. Ich könnte mir irgendwelche YouTube-Videos angucken und versuchen, mich mit all den Schrecklichkeiten dieser Welt zu konfrontieren. Zum Beispiel ein paar Dokus über Schienensuizide. Dann muss ich aber ziemlich schnell erkennen, dass mich das nicht betrifft. Es ist mir Wumpe. Ich bin weiß, schlank und habe einen Schwanz, den ich nur für den heterosexuellen Akt gebrauche. Mir geht's super. Ich brauche kleine Probleme, die mich nicht auffressen, aber trotzdem so groß sind, dass ich mich reinsteigern kann. Also kaue ich mir meine Fingernägel ab, bis sie so ekelhaft aussehen, dass ich mir überlegen muss, wie ich sie die nächsten Tage verstecke. Jetzt habe ich ein Stück Haut zwischen den Zähnen. Sie hat sich noch nicht ganz gelöst. Ein Nietnagel. Ich reiße mit meinen Zähnen an ihm. Die Haut reißt immer tiefer auf. Es tut weh. Es blutet. Ich blute. Mein Zeigefinger blutet. Ich beiße einen kleinen Schlitz in meinen letzten langen Nagel. Dann stecke ich ihn zwischen zwei Zähne und zack, der Nagel ist ab. Jetzt steck mir aber das Stück Nagel zwischen den Zähnen. Ich brauche Zahnseide. Ich brauche dringend Zahnseide. Dann werde ich unruhig, weil ich keinen langen Fingernagel mehr habe, um mir das Stück Fingernagel zwischen meinen Zähnen rauszupulen. Das ist wie im Glücksspiel. Nicht immer bleibt der Fingernagel zwischen den Zähnen stecken. Es juckt mich überall, weil ich so nervös bin wegen diesem beschissenen Nagel zwischen meinen Zähnen.
Wegen dieses beschissenen Nagels.
Es juckt mich überall, weil ich so nervös bin wegen dieses beschissenen Nagels zwischen meinen Zähnen. Aber ich habe keine Fingernägel mehr, um mich zu kratzen. Also nehme ich den Deckel einer Plastikflasche, den Kopf von der dunkelgrünen Saskia. Sie ist mir die Liebste, wenn es mich so richtig juckt. Wenn ich mich damit am ganzen Körper kratze und den Deckel anschließend wieder auf meine Saskia schraube, bin ich in der richtigen Stimmung für mein Projekt. Ich brauche keine Hilfsmittel, keine Drogen. Ich habe mich und meine Gefühle sehr gut selbst im Griff. Darauf bin ich stolz. Dann muss ich rauchen. Ein Lebensgefühl. Rauchen ist ein Lebensgefühl.
Ich will Künstler sein, mich selbst aber nicht zu nennen. Auf keinen Fall. Ich will primitiver sein, Handwerker oder so. Das macht mir nicht so eine Angst. Bodenständig macht mir keine Angst. Ich will mich austoben. Das habe ich als Kind nie gemacht. Ich habe mich nie getraut, eine Rolle am Reck zu machen. Es hätte mich jemand zwingen müssen, bevor ich dazu körperlich nicht mehr in der Lage war. Jetzt muss ich das nachholen. Ich weiß noch, wie ich mich in der 9. Klasse auf dieses Reck gestützt habe, mich aber einfach nicht trauen wollte, diese beschissene Rolle zu machen. Ich habe mir nicht vertraut. Der Sportlehrerin nicht vertraut. Frau von der Rindenkalk, fick dich! Hier gibt es nichts zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen ist weiß. Ich sage alles so, wie ich es meine. Manches verschweige ich, aber wenn ich etwas sage, dann meine ich es so. Zumindest für den Moment. Ich verabscheue diese Sportlehrerin. Ich hasse sie. Ich weiß nicht mal, ob es da einen Unterschied gibt zwischen verabscheuen und hassen. Ich meine das Schlechtere. Ich wäre so gern ein Künstler. Ich würde sogar halbtags weiter im Callcenter arbeiten, wenn ich dafür die andere Hälfte Künstler sein dürfte. Also Handwerker, Buchstabler. Ich will Buchstabler sein. Ich sitze jeden Tag auf meinem Schreibtischstuhl, weil man mich als Kind nicht gezwungen hat, diese Rolle am Reck zu machen. Und weil diese beschissene Sportlehrerin, Frau von der Rindenkalk, das ist ja echter Name, es nicht geschafft hat, dem Kind in mir das Selbstbewusstsein zu geben, diese Rolle zu machen. Ist das zu glauben? Meine verhasste Psychologin würde sagen, hören Sie mal, Sie müssen das auch einfach mal aushalten. Gar nichts muss ich aushalten. Hier muss niemand irgendwas aushalten. Und ich sage das nicht nochmal auf Französisch, um dem mehr Nachdruck zu verleihen. Das Empfinden von Eindringlichkeit auszulösen, ist nicht meine Aufgabe. Nur so viel. Nichts von dem, was ich sage, ist mehr wert als das andere.
Aber das ergibt ja alles keinen Sinn. Es muss auch Sinn ergeben, sonst ist es doof.
Sei bloß vorsichtig, Fräulein.
Ist doch wahr. Otto und du, erinnerst du dich? Ich bin doch hier, um sinnvoll zu sein, nicht um mich auszuprobieren. Es muss doch um was gehen. Ich kann mich doch nicht immer um mich selbst drehen. Wo ist denn hier der Betrag? Wo sind denn die großen Themen hin?
Ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, weil ich Angst vorm Blinken habe. Mit links geht es, aber rechts kann ich vergessen. Eine Zeit lang habe ich versucht, das Rechtsabbiegen zu vermeiden. Aber sowas hält man ja nicht lange durch. Ewig einen Umweg nehmen, mehrmals links statt einmal rechts, das ist ja bescheuert. Irgendwann muss man halt rechts abbiegen. Das geht jetzt aber nicht mehr. Ich bekomme die rechte Hand nicht vom Lenker. Es geht einfach nicht. Irgendwas in mir denkt, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn ich die rechte Hand vom Lenker nehme, um meine Richtung anzuzeigen. Irgendwas in mir weiß auch, dass es noch viel gefährlicher ist, nach rechts zu fahren, ohne zu blinken. Also fahre ich jetzt kein Fahrrad mehr. Es ist schön, Fahrrad zu fahren. Fahrradfahren ist was verdammt Schönes. Beim Fahrradfahren, da weht es. Es ist schön, wenn es weht. Und jetzt kann man sich fragen, wie soll sie denn hier die Richtung anzeigen, wenn sie es nicht mal beim Fahrradfahren schafft? Das weiß ich auch nicht.
Was ist denn mit einer Liebesgeschichte?
Es kann doch nicht immer nur um Liebe und Eifersucht gehen.
Dann eben eine sehr spannende Liebesgeschichte, meine Güte.
Was Politisches? Politisches ist immer gut.
Politisches ist immer scheiße, wenn man sich in einer Szene bewegt, in der alle ein moralisches Grundgerüst haben. Um was zu verändern, muss man sich die Hände schmutzig machen, und zwar richtig schmutzig. Schmutz, der Risiken birgt. Körperflüssigkeiten, wenn es sein muss. Das ist aber nicht intellektuell. Reingehen ins Geschehen, sich einen Bruch heben, weil man so hart angepackt hat, ist sowas von gar nicht intellektuell. Die anderen legitimieren ihre Kunstscheiße doch nur damit zu behaupten, dass sie politisch wären. Ich nicht. Ich sage es frei heraus. Unter meiner Herrschaft gibt es keine Politik.
Na, ich hab's. Unterhaltung ist das Zauberwort.
Unterhaltung mit Niveau.
Moment mal. Primitive Unterhaltung mit Niveau.
Primitive Unterhaltung mit Niveau.
Na dann, lass uns auf die Suche gehen. Dieses Niveau kann ja so schwer nicht zu finden sein.
Warum grinst du so?
Immer wenn ich auftrete, stelle ich mir vor, dass im Hintergrund Pfeifen und Applaus eingespielt werden, wie in den amerikanischen Sitcoms. Gemessen an dem Applaus für euch wäre meiner dann am lautesten, weil ich die beliebteste und attraktivste bin. Habe gerade festgestellt, dass beides selten miteinander einhergeht.
Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass heute nichts Weltbewegendes passiert. Keine Geschichte, die sich lohnt, aufgeschrieben zu werden.
Ich hätte da so eine Geschichte.
Eine aus deiner Vergangenheit?
Eine, die im Herzen bleibt. Oh Gott, klingt das jetzt wie Annika Decker? Wie peinlich. War das gerade die Annika Decker in mir?
Quatsch, kein bisschen.
Erzähl.
Ich frage mich, ob es besser ist, wenn ich sie erzähle oder ob man sie besser nachstellen sollte zum Miterleben. Das probiert man ja nie aus.
Ja, lass sie uns nachstellen.
Ihr beide müsst aber irgendwie sympathischer werden. Ihr seid nicht sympathisch genug.
Was soll das denn?
Werde mal deine Sicherheit los, sei ein bisschen demütiger. Gib mir mal ein bisschen Sehnsucht.
Was denn für eine Sehnsucht?
Na, Sehnsucht.
Ich habe keine Sehnsucht.
Wie, du hast keine Sehnsucht? Jeder Mensch hat doch eine Sehnsucht.
Ich nicht, ich habe keine Sehnsucht.
Beschreib doch schnell deine Sehnsucht und dann versuchen wir, die zu adaptieren.
Aber das geht doch viel besser, wenn man seine eigene Sehnsucht nimmt, sein eigenes Gefühl.
Erzähl deine, währenddessen fällt mir vielleicht eine ein.
Ich sehne mich nach einem Mann, der mich streichelt.
Man kann sich doch selbst mal streicheln. Ich streichle mich manchmal.
Das kann ich nicht.
Ich kann dich streicheln, wenn du willst.
Aber es muss ganz unbedingt ein fremder Vater sein. Wir sind auch gemeinsam nackt, der Vater und ich. Das geht einfach. Nicht, weil wir uns unattraktiv finden. Im Gegenteil, wir finden uns sehr anziehend, weil das ein attraktiver Vater ist. Aber wir wissen, dass jegliche Körperöffnungen tabu sind. Moment, das differenziere ich mal schnell. Körperöffnungen sind in Ordnung, wenn es sich um irgendwas Medizinisches handelt. Wenn ich da an einer Stelle so ein komisches Gewächs hätte, rein hypothetisch. Das Gewächs ist aber an einer Stelle, die ich selbst nur sehr schlecht sehen kann, eben nur ertasten. Dann ist er zur Stelle, drückt es aus oder sagt, vielleicht solltest du zum Arzt, komm, ich fahre dich. Aus sexuellen Gründen sind Körperöffnungen aber strikt verboten. Das würde alles kaputt machen. Das wissen wir.
Entschuldige, aber es fällt mir wirklich schwer, das nachzuvollziehen.
Ein Mann, der Vater ist, streichelt anders.
Verstehe ich nicht.
Das ist ja das Problem. Ich mache mich ganz nackig und werde nicht verstanden. Vielleicht ist das ja auch eine fragwürdige Sehnsucht. Deswegen versuche ich auch gar nicht mehr, fremde Väter näher kennenzulernen. Da bleibe ich lieber in der Sehnsucht. Fühlt sich vielleicht sogar besser an, als wenn sie erfüllt werden würde. Ist dir mittlerweile eine Sehnsucht eingefallen?
Mich interessiert vielmehr, was du dem Vater im Gegenzug bieten willst.
Wir haben jetzt auch nicht ewig Zeit. Kannst du mit diesem verdammten Gefühl etwas anfangen?
Versuchen kann ich es.
Gut, also es ist eure erste betriebliche Silvesterfeier. Überhaupt eure allererste gemeinsame Silvesterfeier. Ihr kennt euch nur vom Sehen. Mehr als guten Morgen und schönen Feierabend lief da noch nicht. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, die Betonung lege ich bewusst auf das Noch. Denn ich will da schon ein bisschen Aktion sehen.
Wo arbeiten wir denn?
In einem erfolgreichen Start-up-Unternehmen.
Ja, aber was machen wir?
Ach so, ja. Ihr startet gerade total durch.
Aber was machen wir genau?
Ihr stellt magnetische Kühlschränke her.
Kühlschränke sind doch immer magnetisch.
Aber eure sind besonders magnetisch und besonders kühl. Du bist vor wenigen Monaten nach Berlin gezogen. Du kommst aus Stuttgart. Eigentlich kommst du aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Stuttgart. Aber du sagst immer, dass du aus Stuttgart kommst, wenn dich jemand fragt.
Hä? Wieso?
Du hast viele Bücher über den ersten Eindruck gelesen. Du brauchst gar nicht zu lachen. Du kommst jetzt dafür nämlich einfach mal aus Rostock-Lichtenhagen.
Alles aber bitte nicht Rostock.
Immer wenn dich jemand fragt, woher du bist, sagst du nur Lichtenhagen. Du vertraust darauf, dass niemand so genau zuhört. Lichtenhagen, Lichtenberg. Ich sehe da im Übrigen keinen großen Unterschied.
Warum verbringen wir Silvester jetzt nochmal mit den Arbeitskollegen und nicht mit unseren Freunden?
Ihr schaut euch an, ihr habt keine. Ihr seid halt noch nicht lange in Berlin. Kennt kaum Leute. Na dann mal los, ich will hier eine natürliche Kontaktaufnahme sehen.
No, nee, bitte nicht wieder diese Berlin-Scheiße mit einer extremen Lokalpatriotistin.
Ich ertrag das auch nicht mehr, das will auch niemand hören.
Ich mache diese Berlin-Scheiße, solange ich mich in Berlin, in meiner verdammten Heimat, scheiße fühle. Solange ich den Satz, dit ist Berlin, höre, selbst wenn er ironisch gemeint ist. Solange ihr nicht aufhört, hierher zu ziehen und nach 5 Jahren rummeckert, wie stressig und anstrengend diese Stadt geworden ist. Und dass Berlin ja gar nicht so frei ist, wie alle sagen, weil sie endlich erkannt haben, dass diese angebliche Toleranz eigentlich eine Ignoranz ist. Los!
Hast du schon die Datteln im Auberginenmantel probiert?
Nein, wieso?
Wenn doch, hättest du mir sagen können, wie die Datteln im Auberginenmantel schmecken.
Und dann?
Na, wenn die Datteln im Auberginenmantel dir geschmeckt hätten, hätte ich sie auch probiert.
Und wenn sie mir nicht geschmeckt hätten, dann hättest du sie nicht probiert?
Ja, wieso?
Ich find's seltsam, dass du glaubst, von anderer Leute Geschmack auf deinen eigenen schließen zu können.
Von anderer Leute Geschmack? Ja?
Ja.
Und was isst du so?
Genau genommen esse ich gerade gar nicht. Aus Gründen der Höflichkeit habe ich meinen Teller mit Spaghetti Bolognese beiseite gestellt.
Du isst Fleisch?
Nicht im Moment, nein.
Geh mal den Klugscheißer ab.
Nochmal von Anfang?
Der Fleischgeschichte.
Du isst Fleisch?
Ja, wieso?
Nee, ist ja kein Problem. Jeder kann ja machen, was er will. Ist nur eben ethisch nicht in Ordnung.
Du bekommst mal die Kurve, sonst verlierst du ihn.
Und wie kommst du mit dem Wetter klar?
Mit welchem Wetter?
Mit dem kalten Wetter.
Ich trage eine Jacke. Du scheinst die Kälte ganz gut zu vertragen.
Wieso? Ach so, ja. Ich war mal sehr dick, habe aber dann ganz stark abgenommen. Zeige jetzt gerne, was ich habe.
Du hast deine Ernährung umgestellt.
Krass, woher weißt du?
Vegan?
Genau, woher weißt du?
War jetzt so mein erster Eindruck.
Das war die Vegan-Scheiße weg, das nervt.
Fand ich jetzt aber eigentlich ganz passend zu der Berlin-Scheiße. Ich war auch mal sehr, sehr dick. Hab dann aber sehr, sehr abgenommen.
Wirklich?
Nein, ich war schon immer rank und schlank. Ich bin Künstler. Wir essen grundsätzlich sehr wenig.
Ich weiß nicht, vielleicht geht's nur mir so, aber ich spüre die Sehnsucht nicht. Du berührst mich nicht. Berühre mich mal.
Ich kann nicht. Ich kann niemanden berühren, wenn in mir nichts berührt ist. Dieser Vater, der dich streichelt, der macht einfach nichts mit mir.
Das glaube ich jetzt nicht. Du bist wirklich so dumm. Du bist eine alte Stulle. Warum habe ich eine alte Stulle entworfen?
Entschuldigung! Entschuldigung!
Ich will jetzt auch dich immer zu entschuldigen.
Entschuldigung!
Du sollst verdammt nochmal damit aufhören.
Keine Angst, kein Hass.
Aber was willst du denn? Also, du musst schon sagen, was du willst.
Das Problem ist, ihr lasst euch nicht fallen. Ihr vertraut euch nicht. Verdammte Scheiße, das geht so nicht. Was könnt ihr eigentlich? Verfickte Kackscheiße, Amateure.
Eigentlich sollte er das hier sprechen, aber es ging dann doch nicht. Eine starke Frauenfigur sei neben einer starken Männerfigur nichts mehr wert, sagte sie, also die Autorin. Ich habe gesagt, es kommt doch auf die Frau an. Sie wollte sich aber nicht mit mir streiten. Hier bin ich also, weil nur 2 starke Frauenfiguren so viel wert sind wie eine starke Männerfigur. Ich zweifle ja daran, dass ich die richtige Besetzung bin. Aber leider legt die Autorin, auch eine Frau, so großen Wert auf anderer Leute Meinung. Deswegen bin ich jetzt hier und soll Folgendes sagen. Es ist nicht mehr meine Aufgabe, Emotionen in Toten auszulösen. Oh, ich glaube wirklich nicht, dass ich die richtige Besetzung bin. Ich kann mich nicht mehr auf den Beinen halten. Auch damals in der Grundschule war ich nicht in der Lage, Liegestütze zu machen. Nicht mal die Mädchenliegestütze, nicht mal die verfickte Mädchenliegestütze habe ich geschafft. Diese Lächerlichkeit war mir einfach zu schwer. Habe meine ganze adipöse Lächerlichkeit nicht stemmen können. Die Autorin bittet mich auch, Folgendes zu sagen. Fremde Väter legitimieren sie. Mich. Bestätigung legitimiert sie. Aber Bestätigung ist auch scheiße. Ist scheiße, wenn man von Wichsern toll gefunden wird. Ist scheiße, wenn ein Wichser sagt, Mensch, ist ja doch ganz gut, was du da so machst. Kam ja gut an bei dem Publikum.
Ein Publikum, das zwar an den richtigen Stellen lacht, aber sich mit seinem Mantra, das so geht, ich durchs Leben bewegt. Und dann soll ich mich gut fühlen? Mich bedanken für die netten Worte von diesem fremden Vater, weil man das ja so macht. Sonst immer gegen Konventionen rebellieren. An der Konvention des Bedankens nach Glückwünschen darf aber auch bei dem größten Anarchisten nicht gerüttelt werden. Mich stürzt diese plötzliche Bestätigung eher in einen tiefen Zweifel und in einen Druck. Weil man muss ja nachlegen, immer schön nachlegen. Und wer bist du überhaupt, fremder Vater, mir zu sagen, dass ich toll bin? Ich finde dich scheiße.
Das hat doch nichts mit Kunst zu tun. Du hast dich überschätzt. Das wird niemals viele Leute erreichen.
Kannst du dir vorstellen, was das für eine verdammte Arbeit war, das hier alles runterzuschreiben? Gerade will ich einfach nur eine verdammte Pansensuppe essen gehen. Mich am Ende der Turmstraße belohnen. Aber dann kommt wieder irgendjemand und sagt, dass ich das mit der Pansensuppe streichen sollte. Es hat keinen Bezug. Unser Anspruch ist doch Kunst. Pansensuppe hat nichts mit Kunst zu tun. Aber ich soll ja entscheiden, welche Kritik ich annehme. Er jedenfalls findet, ich sollte mal die Jelinek lesen. Textflächen und so. Ich soll das alles nicht aufschreiben, damit es mir besser geht. Eine gesunde Haltung zum Leben war nie unser Anspruch.
Pass mal auf, du hast nicht den nötigen Biss. Vielleicht sind deine Texte ja was für die freie Szene. In einem netten Café in Neukölln mit irgendeinem Typen, der dazu Percussion spielt.
Du bist so ein Trottel.
Sehe ich ähnlich. Weil wir ja stärkere Frauenfiguren brauchen, kicken jetzt einfach mal zwei starke Frauenfiguren, also sie und ich, dich hier raus.
Entschuldige, wir haben schon einen Namen. Wir sind ja keine Frauen, nur um Frauen zu sein. Wir haben schon Namen.
Aber du gibst nicht gerne Namen, zumindest hier in dieser Blase nicht. In der Realität würdest du natürlich Namen geben. Deinen Kindern zum Beispiel oder dem Kaninchen deiner Kinder, wenn die Kinder nicht wüssten, wie sie das Kaninchen nennen sollen.
Ich will dir doch nichts Böses. Aber du solltest dir wenigstens eine Frist setzen. Wenn du in einem Jahr nicht erfolgreich bist und deinen Kaffee immer noch jeden Morgen aus einem Werbegeschenk trinkst, dann lass es. Such dir nebenbei schon mal ein zweites Standbein, einen richtigen Job und fang an, das hier als Hobby zu sehen.
Verpiss dich!
Ich mein ja nur...
Verpiss dich!
Hau ab! Komm! Auf Nummer wieder, sie ist Nummer so.
Beeil dich, ich hab hier.
Ja, so ganz ohne Mann ist es dann auch irgendwie langweilig. Das müssen wir Frauen dann ja immer ziemlich schnell erkennen. Wenn wir gemeinsam auf der Toilette waren, unsere Lippenstifte ausgetauscht und über die richtige Größe unserer Menstruationstasse gesprochen haben, ist uns oft so ganz ohne Mann sehr langweilig.
Wir brauchen irgendwie einen Mann.
Muss ja kein richtiger Mann sein. Ein halber.
Du meinst ein Kind?
Nein, ich meine einen mit einem sehr kleinen Penis.
Sag ich doch, ein Kind.
Nein, Jan. Wir brauchen Jan.
Wie Jan? Das ist ein Name?
Richtig, Jan ist ein Name.
Aber das geht nicht. Was ist mit deinem Prinzipien?
Jan ist ja auch keine Figur. Der ist echt. Es gibt Jan.
Was erzählst du denn da, wie es gibt Jan?
Na, ich kenne einen Jan.
Aber du musst dir doch Figuren ausdenken. So wie uns. So funktioniert das doch. Man kann doch nicht einfach echte Menschen nehmen und die mit ihren echten Namen für irgendwelche Kunstprojekte verwenden. Das ist unmoralisch. Das geht nicht.
Sicher geht das. Und ich mache das auch so. Steht bereits fest.
Du kannst dich doch an ihm orientieren, aber nenn ihn doch wenigstens anders.
Nein.
Du... Und wenn er merkt, wie du ihn benutzt?
Das wäre grandios, dann soll er mir sagen, was er davon hält.
Und was macht er dann hier so? Was ist seine Funktion?
Er ist erstmal einfach nur da. Das finde ich schon genug.
Du bist verliebt in den.
Bitte?
Natürlich. Du bist verliebt in Jan. Bekommst ihn nicht und benutzt ihn deswegen für deine Geschichte. Dann kannst du ihm wenigstens ein bisschen nah sein.
Was behauptest du da für eine Scheiße?
Du bist sowas von krank.
Das stimmt nicht.
Ohne mich.
Wenn du jetzt gehst, wirst du schon sehen, was du davon hast.
Ach, Madame droht mir?
Das war nur eine Warnung.
Wo hast du das denn abgeschrieben?
Zum Abschied hat die Autorin mir noch einen Text gegeben. Sie ist zwar Feministin, aber kein Unmensch, hat sie gesagt. Auch wenn ich nochmal auftauche, ist das hier mein Schlusstext. Du musst dein Publikum wertschätzen. Es nimmt sich Zeit für dich, die Leute sind immer auf der Suche nach Lachern, also gib ihnen welche, aber sie müssen trotzdem deine mega diebe Botschaft verstehen. Authentisch sollst du sein, mögen, was du machst, dazu stehen können, dich nicht schämen, dir treu bleiben und dann, hups, bemerken, dass man all die Sachen gar nicht vereinen kann. Warum hast du nur geglaubt, glücklicher zu werden, wenn du behauptest, Autorin zu sein? Du musst Kontakte pflegen. Es geht nichts über Vitamin B. Immer lustig sein. Mit anderen Zeit verbringen, obwohl du gerade Zeit mit dir selbst brauchst. Andere könnten ja diese Zeit nutzen, um Kontakte mit Menschen zu pflegen, deren Kontakte du eigentlich brauchst. Gib schnell eine lustige, knackige, authentische Antwort. Keine Zeit für lange Ausführungen, keine Zeit für Unsortiertheit. Niemand hat jetzt Zeit, dein Zeugs für dich zu sortieren. Und wenn du Kontakte pflegst, dann wird gesoffen, geraucht und es ist so geil, weil dann kannst du morgen erzählen, warum du so scheiße aussiehst, weil du gestern ja besoffen warst. Und dann machst du wieder Kunst. Du könntest gerade auf die Tastatur kotzen, weil du gestern mal wieder so derbe geil besoffen warst, jetzt aber Kunst machen musst. So ein bisschen philosophieren, so ein bisschen viel philosophieren, dich so ein bisschen in die Sinnhaftigkeit oder Nichtsinnhaftigkeit reinsteigern, dann aber abends wieder saufen. Diesen ganzen Sinn vergessen und dich derbe geil besoffen saufen. Fahr dich runter, denn jetzt wird der Computer hochgefahren und Kunst gemacht.
Hey, du. Hey, hör mal.
Ich?
Ja, sicher, du.
Was denn?
Wie heißt du?
Sag mal, hast du überhaupt zugehört?
Wo denn zugehört?
Na, hier zugehört.
Was meinst du?
Ich habe keinen Namen. Die Autorin will das nicht. Das macht Bilder auf und das will sie nicht.
Und die Autorin ist deine Mutter, oder?
Hör auf, mich zu verarschen.
Ich wollte dich nicht kränken. Ist sie tot?
Leise, sie kann uns hören.
Wie Gott.
Ja, im Prinzip schon so. Sie kann uns auslöschen. Sie ist so mächtig. Wenn sie will, dann bringt sie mich um oder macht mir das Leben zur Hölle. Gibt mir seltsame Eigenheiten oder Sexualpartner. Wir sollten sie nicht provozieren.
Also lebt sie noch?
Oh ja, die lebt noch. Ich schubse manchmal Menschen auf den Bahnsteig. Da muss man ja jetzt aufpassen. Das ist ja auch wieder so eine Scheiße. Ich schubse niemanden schlimm, glaube ich zumindest. Manchmal remple ich Menschen auf dem Bahnsteig an, wenn die so rücksichtslos auf dem Bahnsteig stehen. Wenn die so offensichtlich im Weg stehen, dann remple ich.
Vielleicht sind sie in Gedanken. Sie machen das bestimmt nicht mit Absicht.
Doch, mit Absicht. Ich schubse mit Absicht.
Ja, ich meinte die Menschen, die im Weg stehen.
Es ist eine Dummheit, mitten auf dem vollen Bahnsteig zu stehen. Dann fühle ich mich verantwortlich, diese Dummheit anzurempeln.
Ich stehe manchmal in Gedanken mitten auf dem Bahnsteig. Naja, wobei, mit Absicht. Ich stehe mit Absicht mitten auf dem vollen Bahnsteig und lasse mich anrempeln. Manchmal finde ich das dann ganz geil, wenn die Leute mich vor Wut laut schnaubend anrempeln und ich denke mir nur, geil, wieder jemanden wütend gemacht.
Warum? Wie kommt man denn darauf?
Na, einfach nur, um euch Leuten zu zeigen, dass ich das darf. Ich darf mitten auf dem vollen Bahnsteig stehen. Der, der anrempelt, ist im Unrecht, nicht der, der im Weg steht.
Fährst du heute nur herum, um dich mitten auf volle Bahnsteige stellen zu können?
Nein, ich fahre nach Pasewalk. Da steht niemand mitten auf dem Bahnsteig.
Aber dafür verzeihen Dörfer nie.
Ist kein Dorf. Waldeshöhe ist ein Dorf. Pasewalk ist eine Kreisstadt. Offiziell eine Kreisstadt. Naja, war mal eine Kreisstadt.
Ehemalige Kreisstädte verzeihen nie.
Kann schon sein.
Und was machst du da in der ehemaligen Kreisstadt?
Klassentreffen. Hab überlegt, da mal vorbeizuschauen. Willst du mitkommen?
Bitte?
Ob du mitkommen willst. Hast du nicht Before Sunrise geschaut?
Von Gerd Hauptmann?
Before Sunrise mit Julie Delpy und Ethan Hawke. Erst im Zug, dann durch Wien. Before Sunrise.
Nee, wirklich nicht.
Na, ich muss jetzt hier raus. Kommst du mit?
Manchmal begegne ich Menschen in meinem Umfeld unangebracht. Weil ich mir auch Geschichten mit denen ausgedacht habe und da streitet man sich ja auch. Eine Geschichte hat ja einen Konflikt. Und dann zickt man die Person im echten Leben eben an, weil man sich in der Geschichte mit der gestritten hat. Das ist nicht angemessen. Ist es nicht. Geht aber nicht weg. Wenn man sein Privatleben damit verbringt, sich Geschichten auszudenken, dann ist ja irgendwas kaputt. Das ist klar. Aber trotzdem ist da nie Harmonie in den Geschichten, obwohl man doch nichts mehr bräuchte als Harmonie, wenn da was kaputt ist. Ich bin mal wieder nach Spandau gefahren, weil es da schön ist. An einem Mittag in der Woche ist es fast wie früher. Nur alte Menschen in der Altstadt. Eine lange Schlange vor der Apotheke, weil es da Prozente für Rentner gibt. Und die werden da natürlich von ihren berufstätigen Angehörigen hingeschickt. Das beruhigt mich irgendwie. Diese Rentnerschlange gibt mir Sicherheit. Kurz noch zur Sparkasse, weil ich gerne bar bezahle und dann zu Margo, weil ich ja kaufen muss, was ich bar bezahlen kann. Eine Erbsensuppe mit Würstchen und Schrippe. Das ist was Schönes. Es ist auch was Schönes, sich dann in die hinterste Ecke zu setzen, an den ganzen alten Menschen vorbei, an Helgas und Achims und anderen Namen, die alte Leute haben. Und dann sagen dir so YouTube-Gurus, dass du dich nicht in die hinterste Ecke setzen darfst, wenn du mal gestreichelt werden willst. Erster Tipp. Ja, verrückt, darauf muss man auch erstmal kommen. Aber ich schaffe es nicht. Weil mein Kopf mit so viel Fiktion vollgestopft ist, dass da eben nichts mehr reinpasst. Da passt nichts Echtes mehr rein in meinen Kopf.
Ich soll dich von meiner Mutter fragen, ob du jetzt Heiligabend zum Essen kommst. Und ich wollte mich auch entschuldigen wegen meiner Zweifel. Ich zweifle doch nur an deinen Texten, nicht an dir persönlich.
Ach so, daran habe ich gar nicht mehr gedacht.
Woran?
An Weihnachten.
Ach so, und? Kommst du Heiligabend zu uns?
Ja, wieso eigentlich nicht?
Wie viele Klöße isst du?
Bitte?
Wie viele Klöße willst du Heiligabend essen? Meine Mutter rechnet immer 2 Klöße pro Person plus 3 extra Klöße. Reicht dir das?
Ich denke schon.
Es gibt für niemanden eine Garantie auf einen der 3 extra Klöße. Muss die Situation gut abschätzen und meinen Onkel austricksen. Schaffst du das?
Warum fragst du? Weil ich eine Frau bin?
Es ist nur schwierig, sich gegen meinen Onkel... Naja, durchzusetzen.
Für eine Frau ist es schwierig, wolltest du sagen.
Nein, wirklich nicht. Das meinte ich nicht. Er ist ein Tier, mein Onkel. Verstehst du? Ein Tier.
Dann würde ich doch vorsichtshalber 3 Klöße nehmen.
Uiuiuiui. Das wird Aufsehen erregen. Natur oder mit Croutons gefüllt?
Vielleicht lassen wir das doch lieber.
Ja, okay. Dann schade. Will dir auch nichts aufdrängen.
Weißt du, wie mein Opa meine Oma kennengelernt hat? Er hat sie angesprochen mit einem Mickey-Maus-Heft in der Hand. Gefragt, ob er sie begleiten darf. Sie hat ja gesagt. Sie hat das Mickey-Maus-Heft geschnappt und ist darin blätternd nach Hause gelaufen. Mein Opa ihr hinterher. Irgendwann haben sie geheiratet. Das will ich auch. Obwohl ich jetzt schon weiß, dass mir das nicht reicht. Ich lasse mich einfach von keinem Mickey-Maus-Heft beeindrucken. Später, als meine Großeltern Kinder hatten, sind sie mit meiner Mama in den Urlaub nach Italien gefahren, mit einem VW-Campingbus. Das war immer der Traum meines Opas. Meine Mutter hat Nummernschilderraten gespielt. Das war ihr Spiel. Dabei haben sie Adriano Celentano gehört. Das will ich auch. Auf langen Autofahrten eine Befriedigung empfinden, während ich Nummernschilder rate.
Aber das kann ich nicht. Ich könnte mir einen VW-Campingbus leisten. Könnte mir einen Flug nach sonst wohin leisten. Ich habe die Kohle. Ich schwöre dir, egal wohin der Flug ginge, ich könnte mir Hin- und Rückflug leisten, aber ich mache es nicht, weil ich Angst habe. Angst vorm nicht schnell genug schalten. Angst vorm Hupen der anderen, Angst vor Fahrradfahrern und Angst vor den Seitenspiegeln rechts parkender Autos. Angst vor Windlöchern, Angst vorm Abstützen und vor allem Angst davor zu erkennen, dass die verwirklichten Träume der anderen nicht meine Träume sind. Man kann keine Träume adaptieren. Ich bin nicht weggefahren in diesem Jahr, werde es auch nicht mehr tun. Bin es mir nicht wert, in einem beschissenen VW-Campingbus Adriano Celentano zu hören. Für Angst gebe ich kein Geld aus.
Warum passiert eigentlich nichts bei uns?
Was meinst du?
An unserem Projekt. Warum passiert da nie was? Was ist denn mit der Geschichte, die im Herzen bleibt? Wann geht's denn da weiter?
Ich bin dabei. Hetz mich nicht. Unter Druck kann ich gar nichts. Eine Revolution braucht Zeit. Keinen Druck. Ich bin die Künstlerin. Ich mach die ganze Arbeit. Du bist nur Statist mit Text, aber trotzdem nur Statist.
Du erzählst immer...
Es soll jetzt keine Kritik werden, ja? Es ist erstmal nur eine Beschreibung. Du erzählst immer spannende Geschichten. Aber kannst du die Geschichten nicht einfach mal von Leuten darstellen lassen, anstatt sie zu erzählen? Du erzählst wirklich gut, aber lass uns doch mal deine Geschichten spielen.
Ich sage doch, eine Revolution braucht seine Zeit.
Ihre Zeit.
Genau. Eine Revolution braucht ihre Zeit. Ich kann nicht unter Druck.
Blut am Anfang. Am Anfang ist Blut. Ich habe meine Tage. Vielleicht kann ich ja endlich mal wieder so ein paar Wörter abstoßen, wenn auch mein Körper was abstößt. Ich muss abstoßende Texte schreiben. Ich muss Dichtungen machen. Damit nichts daneben läuft, muss ich auf die Toilette und Dichtungen machen. Und ich muss Fernsehen gucken beim Schreiben. Dann ist da jemand. Vielleicht auch nur Dieter Bohlen. Wenigstens ist dann Dieter Bohlen da. Ich bin immer am Puzzeln. Auch um das zu ändern, muss ich erstmal puzzeln. Wie Oma und Opa in ihrer Neubauwohnung in Spandau am Multifunktionstisch. Da werden die Puzzleteile auf eine A0-Spanholzplatte ausgelegt. A0 ist 16 mal A4, musste das nachgucken. Hab mich dann geschämt, dass ich das nachgucken musste. Mein Leben ist eine Spanholzplatte, aber das reicht ja nicht. Man will ja nicht die Rückwand eines IKEA-Regals sein. Ich will es schon zu einer schweren Teakholzkommode bringen, die über Generationen hinweg vererbt wird. Es war so schön, als ich noch nicht wusste, was man alles sein kann. Ich dachte, dass man nur zwischen Buche, Kiefer und Eiche wählen muss. Das war's. Ja, aber scheiße, es gibt ja auch noch Teakholz. Wieso gibt es Teakholz? Und warum zur Hölle weiß ich, dass es Teakholz gibt? Jetzt will ich das. Ich will Teakholz sein. Dafür muss ich puzzeln. Und ich hasse das. Das ist so eine Klamüselarbeit. Ich hasse es zu klamüsern. Ich sage gerne klamüsern. Aber was es eigentlich bedeutet, hasse ich.
Sie merkt, dass da was nicht stimmt. Sie schickt mir schlechtes Karma. Sie schickt schlechtes Gewissen.
Schlechtes Karma?
Ja, und schlechtes Gewissen. Scheiße, Juckreiz. Sie schickt Juckreiz.
Karma wird nicht übertragen, geht nicht.
Was weiß denn ich? Aber schlechtes Gewissen und Juckreiz, das geht?
Was machen wir jetzt?
Aushalten. Ich muss das aushalten. Ich darf Juckreiz haben. Ich darf viele Dinge im Nacken haben. Es ist okay, dass da noch ganz viele unerledigte Sachen auf mich warten und ich stattdessen nach... Wohin fahren wir nochmal?
Nach Pasewalk. Wir fahren nach Pasewalk.
Ablenkung. Ablenkung ist gut. Okay. Lenk mich ab.
Gib mir einen Moment. Ich überlege noch.
Was machst du denn? Studierst du vielleicht was?
Ja, studieren. Ich studiere Verpackungstechnik.
Toll. Ich wollte schon immer jemanden kennenlernen, der Verpackungstechnik studiert. Wie ist das so?
Also,
viel Chemie?
Ja, es geht vor allem um umweltfreundliche Materialien und Materialien, die das Produkt nicht verunreinigen. Ja, aber wir machen auch viel so Designzeugs.
Ach, Design. Ja. Was mit Kreativität, was mit Kunst. Toll.
Ich muss immer noch manchmal schreien, weil da so viel Wut in mir ist. Ich weiß nicht mal, wo die herkommt. Das ist das Schlimmste. Sie nicht wirklich zu verstehen und sich immer dafür rechtfertigen zu müssen. Aber das ist ja super wegen dem Wahnsinn und dem Genie und der Nähe und dem Sprichwort, sagen die anderen. Deswegen ist das ja so super.
Es ist nicht gut, immer die Hauptrolle im eigenen Leben zu spielen. Kontinuierlich sein Tun zu hinterfragen und dann nochmal von anderen drüber schauen zu lassen. Hier kommt jetzt nichts Großes mehr. Nur, dass das gleich mal gesagt ist, hier kommt nichts Großes mehr.
Als ich ein Kind war, hat das angefangen. In dem Alter, in dem man sich noch nicht so viele Gedanken darüber macht, was ein kontinuierlicher, penetranter Kinderschrei aus einer Wohnung in den Köpfen anderer auslösen kann. Meine Mutter hat mir das dann erklärt. Von da an habe ich mich für das Schreien geschämt, mit den Jahren immer mehr.
Ich würde sie nur so gern von so vielen Dingen befreien, von diesen ganzen unnützen, kraftraubenden Dingen, von Grübeln, vom ständigen Versuch zu deuten, was die Leute über sie denken. Mach das mein Leben lang, ja? Jeder Mensch, der auf der Straße entgegenkommt, ist eine verdammte Herausforderung. Bei jedem entgegenkommenden Menschen muss man sich zwischen weiterlaufen, ausweichen und anrempeln entscheiden. Das ist scheiße.
Wenn dann die Nachbarn geklingelt haben, um zu sehen, was bei uns zu Hause los ist, habe ich immer behauptet, ich wolle Schauspielerin werden und würde gerade üben. Ich habe täglich geübt.
Es kostet so viel Kraft. Und dann noch mit den Konsequenzen leben, ja? Ausweichen bedeutet, dass man nicht gut genug ist, nicht stark genug, nicht selbstbewusst genug. Jedes Mal, wenn man einem Menschen ausweicht, fühlt man sich schlecht. Nieder fühlt man sich.
Vor kurzem habe ich eben wieder geschrieben. Habe mir in der letzten Woche mein Bett abgebaut, um mich zu bestrafen. Die Matratze hinter den Schrank gestellt. Wollte sowieso mal den ganzen Komfort reduzieren.
Nieder fühlt man sich. Wenn man aber penetrant weiterläuft und das Gegenüber ausweicht, dann fühlt man sich auch beschissen. Vielleicht ist man ja zu penetrant auf dem Gehweg gelaufen. Vielleicht ist das Gegenüber aus Angst vor meiner penetranten Art ausgewichen. Wenn dann aber beide so eine penetrante Art haben zu gehen, dann wird sich angerempelt. Und dann fühlt man sich gut. Für exakt eine Sekunde. Aber dann kommt sofort dieses schlechte Gewissen.
Ich habe jetzt eine Abmachung mit mir. Für jedes Mal schreien muss ich auf einen Luxusartikel verzichten. Wenn das aber so weitergeht, dann schlafe ich bald nackt auf der Straße. Würde ich gern vermeiden. Also überlege ich mir gerade eine Methode, mit der ich mir auch Luxusartikel zurückerspielen kann. Ich dachte, während ich hier so rede und rede, kommt mir vielleicht der eine Einfall.
Es ist böse, Menschen anzurempeln. Und dann sieht man das alles und hört sich selber sprechen und kann bei Gott nicht verstehen, weshalb man in Menschen, die einem auf der Straße entgegenkommen, eine solche Herausforderung sieht. Niemand kann es fühlen, niemand. Ja? Und genau deshalb, weil es 0,0 übertragbar ist auf die Durchschnittsgefühle einer Gesellschaft, muss sie damit aufhören. Aufhören muss sie. Und ganz dringend anfangen zu fantasieren.
Ja, also hier ist jetzt nichts Großes mehr.
Wie lange ist denn noch bis zu deinem Klassentreffen?
3 Stunden müssen wir noch totschlagen.
Gibt's hier keine Geschäfte?
Naja, es gibt ein Woolworth, aber was willst du denn da kaufen?
Ein Souvenir?
Ein Souvenir?
Ja, ein Andenken.
Ja, ich weiß, was ein Souvenir ist, aber das kauft man hier nicht.
Wer sagt das?
Niemand will ein Souvenir aus Parsifal.
Wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann will ich auch ein Souvenir.
Ist doch jetzt schon genug passiert. Wir könnten uns doch einfach hier vorne auf die Bank setzen und auf die Öcker gucken.
Bist du bei Carsharing angemeldet?
Nein.
Könntest du das machen? Wärst du so lieb?
Wozu denn?
Das ist jetzt vielleicht doof. Das wirkt jetzt vielleicht wie so ein dummer, plumper Spruch. Aber ich meine das ganz ernst. Ich würde gern mal mit dir in einem Carsharing-Auto durch eine Waschanlage fahren.
Ich weiß noch gar nicht, ob ich mit dir durch eine Waschanlage fahren will.
Was muss ich machen, damit du es willst?
Da kannst du nichts machen. Da muss einfach Zeit vergehen.
Also, du denkst, dass du heute keine endgültige Entscheidung mehr treffen kannst?
Ja, wenn du heute endgültig willst, dann sage ich nein. Aber wenn wir noch ein bisschen andauern, sage ich vielleicht ja, irgendwann.
Vielleicht ja, irgendwann?
Ja.
Wenn ich mich um einen Job bewerbe und die sagen zu mir, hören Sie zu, Sie arbeiten jetzt 3 Wochen unentgeltlich und wenn es passt, dann bekommen Sie vielleicht irgendwann den Job. Also dieses Angebot würde ich ablehnen. Verstehst du das?
Sei doch mal still. Sei doch mal ganz kurz, ganz still.
Das finde ich schwer auszuhalten.
aber wir müssen zusammen still sein können.
Ja, sicher. Geh ich mit, geh ich voll mit. Kann ich auch, aber erst dann, wenn ich ganz sicher weiß, dass ich keine Angst haben muss, dass du gehst, nur weil ich mal still bin. Willst du gehen?
Sei still.
Kann ich dich angucken dabei?
Ja, guck, wenn du willst.
Okay, dann guck ich jetzt. Du bist schön. Mein Gott, bist du schön.
Was denkst du?
Dass deine Pupillen gar nicht erweitert sind. Hä? Wenn du es schön fändest, dann müssten die jetzt erweitert sein. Das ist Wissenschaft. War das auch so bei Before Sunrise?
Nein, es war ganz anders.
Wie denn anders?
Na, irgendwie schöner. Irgendwas fehlt. Irgendwie triggerst du mich nicht.
Was heißt das denn jetzt?
Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich mit dir durch keine Waschanlage fahren will.
Hier wird nichts ausgehandelt. Hier wird einfach aufgeschrieben, was gerade da ist. Das wird jetzt mein Schluss. Das passt hier alles gar nicht rein. In mein Leben passt du gar nicht rein. Aber du gehörst jetzt nun mal dazu. Temporär. Das hier ist sowieso nur ein Test. Um zu schauen, ob das geht. Eine Verwirklichung des Nike-Slogans. Just do it. Verfickte Scheiße. Just do it. Ich bin mitgegangen, um auszuprobieren. Um zu schauen, ob ich da irgendeinen Menschen verpasst habe. Ob du vielleicht dieser eine bist, in den ich investieren möchte. Aber ich hatte solche Angst, weil, wenn ich genau das herausfinden würde, wäre ich auf einmal wieder so verletzlich. Du bist meine Sehnsucht. Eine Projektion, die in Wirklichkeit natürlich nicht so ist wie meine Sehnsucht. Deswegen gibt es ja einen Unterschied zwischen Sehnsucht und Realität. Und dann musste ich fast weinen. Habe ich aber nicht gemacht, weil das wäre sentimentale Kackscheiße gewesen. Du hast gesagt, die Liebe ist doch keine Aufnahmeprüfung. Und ich habe gesagt, doch, das ist sie. Sie ist eine verdammte Aufnahmeprüfung und ich habe sie nicht bestanden. Ich wurde nicht genommen, ich bin durchgefallen, weil irgendwas nicht mit mir stimmt. Und eigentlich will ich dich nicht. Wenn ich dich angucke, dann will ich dich nicht. Aber du bist doch meine Sehnsucht. Du musst doch passen, weil du der Typ bist, über den man Geschichten schreibt. Weißt du, welchen Beziehungstipp dir Sozialarbeiter geben? Hol dir den Sozialfall nicht ins Haus. Beim Schreiben ist das auch so. Aber ich will das. Ich will meine Figuren in meinem Haus. Genau dieses Leben will ich. Du hast Silberfische im Bad. Silberfischchen heißen die ja eigentlich richtig, aber ich habe immer Silberfische gesagt. Dann werde ich jetzt hier nicht damit aufhören, nur weil es anders richtig ist. Da sind Silberfische in deinem scheiß versifften Bad. Ich habe nur einen gesehen, aber ich weiß, wenn man einen sieht, dann sind da noch hunderte, die man gerade nicht sieht. Du weißt, ich kann nicht riechen, aber bei dir kann man den Geruch sogar sehen. Wir ergänzen uns gut, hast du gesagt. Ich mache guten Kaffee und du trinkst ihn gerne. Du hast einen Roboterstaubsauger. Du wohnst in einer ranzigen Einzimmer-Erdgeschosswohnung, aber hast einen Roboterstaubsauger. Dann habe ich mich verliebt. Weil du nicht zu glauben bist, habe ich mich in dich verliebt. Du nicht. Weil du erst lieben kannst, wenn deine Mutter endlich anfängt, dich zu lieben. Aber die ist tot. Das ist eine verdammte Scheiße, dass die tot ist. Aber es ist noch eine größere Scheiße, wenn man darauf wartet, dass der Vater einen endlich liebt und der noch lebt. Dass der dir nur einmal im Monat ein Emoji über WhatsApp schickt. Das ist erstmal scheiße. Aber ich glaube, dass ich nah dran bin, mein Leben dafür aufzugeben, um zu versuchen, ob du das nicht doch kannst mit der Liebe. Ich bin ja anders. Ich bin ja toll. Es ist ganz leicht, mich zu lieben. Du bemühst dich ja nicht mal. Jetzt bemühe dich doch endlich mal. Und heute läufst du mir hinterher, weil dir einer abgeht, weil du merkst, die Zeit mit mir, die schön war, ist ja doch schöner als die Zeit alleine in deiner ranzigen Einzimmer-Erdgeschosswohnung. Die hat ja gemacht, dass ich mich gut fühle. Die kann ja was. Die kann ja lieben. Aber ich nicht. Natürlich habe ich auch schon mal geliebt, aber bei dir, da fehlt was. Ich will eine gute Zeit, keine Beziehung. Du machst, dass ich mich gut fühle. Mach weiter damit. Mach weiter mit Leichtigkeit und leg dich hin, damit ich dich ficken kann. Es ist schön, dich zu ficken. Da fehlt was, aber es ist schön. Du weißt nicht, was Guacamole ist. Du bist ein Idiot, weil du nicht weißt, was Guacamole ist.
Erzählen, wie sehr man unter den Einschränkungen des Ostens gelitten hat, aber es nach dem Mauerfall nie aus Deutschland rausgeschafft haben. Auch deswegen bist du ein Idiot. Und natürlich, weil du meine Liebe ablehnst. Das war das Dümmste. I'm not fucking Disneyland. Da muss doch auch irgendwann mal was zurückkommen. Du musst doch in der Lage sein, irgendwas zu geben. Du musst doch in der Lage sein, irgendwas über Wut und Belustigung hinaus zu empfinden. So ein Mensch, der besteht doch aus mehr. Wo ist denn dieses Meer bei dir? Das ist wirklich schön, was zu empfinden. Warum fühlst du nicht wie ich? Und warum wird die denn jetzt so anstrengend, fragst du dich. Die will ja was, die stellt ja plötzlich Ansprüche. Ob wir dann Freunde bleiben wollen, Kumpel, ohne den Benefit. Dann sage ich, dass das nicht geht. Dann hätten wir anders starten müssen. Das ist doch echt. Ausnahmsweise mal echt. Und außerdem warst du eine scheiß Affäre. Die Kriterien für eine Freundschaft sind höher als die für eine Affäre. Wir können keine Freunde sein, wenn du es nicht mal geschafft hast, mir für einen Monat eine gute Affäre zu sein. Aber das kann doch nicht so zu Ende gehen. Ich habe das doch alles schon geplant. Das Ende war schon fertig geschrieben. Jetzt bemühe dich doch mal, mich zu lieben, damit das mit dem Ende klappt. Damit das mit der Verwirklichung meiner Sehnsucht klappt.
Als du weg warst, habe ich wieder geschrien, weil wieder diese schreckliche Unruhe in mir hochgestiegen ist, vollgepumpt mit Adrenalin. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe versucht zu lesen, was ich lesen muss, dann versucht zu lesen, was ich lesen will, aber diese scheiß Unruhe ging einfach nicht weg. Habe es nicht mehr geschafft, mich abzulenken. Dann habe ich mich geschlagen. Erst auf den Kopf, dann auf die Knie und Schienbeine, weil man schlägt sich ja, damit es wehtut, nicht damit es cool aussieht.
Mädchenliegestütze von Sarah Kilter. Es spielten sie, Marina Frenk. Sie zwei, Lola Klamroth. Er, Max Hegewald. Jan, André Holonitsch. Ton und Technik, Alexander Brennecke und Philipp Adelmann. Regieassistenz Julia Gabel. Regie Christine König. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.
Wenn euch Mädchenliegestütze gefallen hat, dann empfehle ich euch noch ein weiteres Stück über eine junge Autorin. Es heißt Ariel 15. Ihr findet es neben vielen weiteren Hörspielen in der Deutschlandfunk-App.